Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei unseren Mandalorian Recaps. Und wir sind mittlerweile bei Staffel 2, Folge 6 oder Kapitel 14, die Tragödie. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern habe mir Unterstützung dazu geholt. Und zwar von den alten Klontruppen-Veteranen, einmal Stu. Hallo Stu.
Hallo.
Und den Dominik. Hallo Dominik.
Roger, Roger.
Wir haben wieder eine recht kurze Folge diesmal. Also noch nicht mal 30 Minuten, wenn ich das richtig überblickt habe. Und in dieser Folge passiert so viel, dass ich mittlerweile richtig genervt bin von diesen kurzen Folgen. Ich mag das nicht mehr. Ich hätte gerne, dass die Serie sich ein bisschen mehr Zeit für manche Sachen nimmt und wir nicht bombardiert werden und beballert werden wie Money in der Folge. Haha. Also ich fand insgesamt, das kann ich schon mal vorwegsehen, ich fand die Folge okay. Die geht gerade wieder voll durch die Decke, die Folge, auch im Internet, auch von den Wertungen her. Die liegt sogar auf dem gleichen Niveau wie die letzte Folge, was ich nicht verstehen kann. Die letzte Folge hatte viel, viel mehr Charisma. Und wir haben diesmal auch Robert Rodriguez hinter der Kamera sitzen gehabt. Genau, ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ich sag ganz ehrlich, dass mich hat die Folge, obwohl ja echt viel passiert, aber insgesamt hat sie mich eher unterwältigt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie besonders mitgerissen worden bin. Und war, also ich wusste im Vorfeld nicht, dass das die Folge ist, die Rodriguez inszeniert hat. Und als dann der Abspann einsetzte und da stand Directed by Robert Rodriguez, dachte ich mir so, nö, also irgendwie hätte ich mir da echt ein bisschen mehr erwartet.
So ging es mir aber auch so. Von wegen so, ich dachte okay.
Ja, man war davon ausgegangen, dass er das Finale inszenieren würde. Und es war ja irgendwie noch nicht, letzte Woche noch nicht bekannt eigentlich, dass er jetzt schon kommen würde. Und dass er dann jetzt ausgerechnet die, ich glaube, ist das eventuell sogar die mit Abstand kürzeste Folge der ganzen Serie? Nee, das ist immer noch die zweite der ersten Staffel. Aber also ich kann schon mal sagen, ich fand die Folge solide, extrem kurzweilig, wobei das hier eigentlich dann kein Kompliment mehr ist.
Ja.
Aber Thomas, du hast schon recht. Es nervt, dass sie in kurzer Laufzeit irgendwie sehr viel packen. Und in der Hinsicht ist die Folge hier eigentlich das genaue Gegenstück zur zweiten Episode dieser Staffel, also dieser Spinnen-Eisplaneten-Quatsch. Während da halt überhaupt nichts passierte, passiert jetzt hier alles auf einmal.
Ja. Ich möchte mich auch mal beschweren über den Titel, weil die Folge heißt Die Tragödie. Und die ist also klar, es passiert irgendwas Schlimmes, was ich persönlich finde, auch durchaus ein bisschen die Spannung rausnimmt, oder?
Das bisschen an Spannung.
Ja, also ich meine, ganz ehrlich, er setzt ihn halt da drauf, dazu kommen wir später. Und ich wusste dann, okay, das heißt die Tragödie, er wird nicht umkommen, weil dafür ist die Figur viel zu beliebt. Aber die wird entweder entführt, schwer verletzt oder sonst was. Und genauso kam es. Also,
es hätte ja auch sein können, dass die Tragödie ist, dass niemand kommt.
Ja, hast du nicht Star Wars gesehen, oder?
Vielleicht hätte ja, weiß ich nicht, Luke Skywalker konnte ja nicht kommen, wobei wir das ja letzte Mal schon irgendwie aufgemacht haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, aber es gab ja tatsächlich Spekulationen, ob Luke eben derjenige Jedi ist, der auf Baby Yoda aufmerksam wird.
Nein, Luke hat viel zu tun. Der hatte ja gerade das Imperium besiegt, ist in der neuen Republik und macht jetzt erstmal 5 Jahre durchfeiern.
Ja, sicher, klar, mit den Ewoks auf dem Planeten.
Auf jeden Fall.
Okay. Aber es gab nämlich dann irgendwie so gefotoshoppte Bilder online, wo Sebastian Stan, den wir ja normalerweise aus dem Marvel-Universum als Winter Soldier kennen, halt als junger Luke da irgendwie gezeigt wurde, weil Mark Hamill ja so langsam, aber sicher ein bisschen sehr alt gewesen wäre, ne?
Okay. Aber gut. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an, weil ich finde, den Anfang der Folge ist das Beste.
Ja.
Ich bin ein einfacher Mensch. Ja, man kann mich irgendwie durch einfache Sachen beeinflussen.
Ey, das ist Thomas' Nummer.
Ja, ich glaube, ich podcast schon zu lange mit Pro Thomas zusammen. Das färbt mittlerweile das auch
färbt ab. Ja.
Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Wir sind in der Razor Crest unterwegs. Und da musste ich wirklich lachen, als Mandu dann Baby Yoda mit seinem Namen ruft, also Grogu.
Und sich dann total feiert dabei.
Total feiert, weil Baby Yoda reagiert auf den Namen wie so eine Katze. Ne? Ja. Also meine Katze, Gott hab sie selig, hat auch immer so, also hat, wenn man die Namen gerufen hat, hat sie dann so reagiert. Und genauso reagiert auch Baby Yoda, also Grogu. Das ist sehr schön. Und er hat halt wieder diesen runden Knauf und diesem Hebel der Razor Crest in der Hand. Und mit dem wird dann Machttraining gemacht.
Und das sind übrigens die Würfel, die neuen Würfel des Star Wars-Universums.
Ich sag dir, die werden noch wichtig werden, aber dazu später mehr. und ich habe es nicht verstanden, ich habe es auch nicht zurückgespult, aber das fand ich war. Das war wahrscheinlich das Charismatischste der ganzen Folge, als er dann dieses Machttraining macht und Baby Yoda sich dann wirklich per Macht diese Kugel schnappt und dann sagt irgendwie Manny irgendwie sowas wie The Funk oder so. Ich weiß es nicht, aber ich fand das voll cool. Ich hab's
auch nicht verstanden, ja. Aber er entschuldigt sich ja dann auch sofort von wegen so, nee, alles gut, das war super, was du gemacht hast. Aber
ich habe nämlich geschrieben, da Funk.
So langsam dämmert es mir auf, warum die Serie bei Thomas so zündet.
Ja, ich mag
immer halt wieder. Nee, das sind ja auch schöne Szenen. Also ich fand die auch sehr schön. Da muss ich sagen, hier könnte man dann sogar fast vergessen, dass man eben Mannys Gesicht nicht sieht und seine Reaktion. Da ist das dann eigentlich so ein bisschen so aus der Wahrnehmung heraus, wie für Baby Yoda selbst, weil der, hatten wir ja schon in der letzten Folge, glaube ich, er kennt halt sein Gesicht überhaupt nicht. Ne? Mhm. Dieser Helm ist halt sein Fuddy für ihn.
Oh, stimmt, dann nimmt er den mal ab, legt ihn daneben und dann guckt er nur noch den Helm an und wartet darauf, dass er redet.
Genau, völlig drauf konditioniert. Ja, aber das war eine schöne Szene. Ja.
Ich war übrigens, dann kam für mich die größte Überraschung, nämlich, dass sie tatsächlich schon auf diesem komischen Planeten sind, wohin sie ihn bringen wollten. Wie hieß der Planet nochmal?
Typhon. Aber darf ich mal über den Planeten haten, bevor wir da jetzt weitermachen?
Oh ja.
Also ganz ehrlich, ne? In den Legends-Bereich ist das unter anderem die Wiege der Jedi. Und wir haben in der alten Republik dort auch Gefechte gegen Sith-Armeen und sonstigen Scheiß und große Tempelanlagen. Mhm. Und was bekommen wir? So eine kleine karge Steinwüste mit so einem kleinen Hügel, wo so eine kleine Steingruppe draufsteht.
Jedi Stonehenge.
Yes. Ey, da dachte ich mir auch so, komm Leute, also wirklich.
Ja, da war ich auch echt enttäuscht. Das sah aus wie ein Set irgendwie übrig geblieben von irgendeinem Narnia-Film. Also das einfach total nichtssagend. Einfach nur so ein Steinkreis und in der Mitte dann irgendwie so ein anderer Stein. Dachte ich mir, okay, kommt da jetzt irgendwas Fancy-mäßiges rausgefahren oder so? Nö, der sitzt sich da einfach auf so einen Stein, der geformt ist wie so ein halber Globus und das war's. Also,
so ein Stein und ein Spiegelei.
Man hat ja bei Star Wars Jedi Fallen Order, was glaube ich auch mittlerweile Kanon sein soll, wenn ich es richtig verstanden habe, auch unter anderem so einen Planeten, wo so alte Tempelanlagen oder sowas drauf sind. Und dann im Vergleich zu dem, was wir da serviert bekommen, denke ich mir auch, oh Mann, komm schon.
Ich meine, ich habe mir das so vorgestellt, wie diesen Tempel, den wir da in Rebels zum Beispiel sehen. Also ich meine, gut, ich habe mir jetzt auch mal so Bilder online vorhin nochmal angesehen von dem Tempel da aus den Games. Du meintest ja, ich glaube, aus Knights of the Old Republic sind die, ja. Mhm. Also mehr Legends geht's, glaube ich, nicht. Und das sah halt ziemlich geil aus und das hier wirklich so die Spar-Variante davon. Also hochgradig enttäuscht. Also ich meine, du hast ja auch in unserem letzten Podcast, du hattest ja wirklich einiges erwartet. Du meintest ja von wegen, ja, das ist ja ein Ort mit Geschichte und auch mit in Hinblick auf die Mythologie der Jedi oder den Ursprung. Also von wegen die Wiege des Jedi-Ordens sozusagen. Ne? Mhm. Und dahingehend war das hier echt enttäuschend.
Wirklich. Ich meine, für welche, die das jetzt nicht kennen und auch diese Planeten, für die war das wahrscheinlich eher so, ja, ist ganz nett. Aber ich war enttäuscht.
Ja, auch wie das dann aufgebauscht wurde in den letzten Folgen von wegen, ja, du bringst ihn irgendwie in den Tempel und setzt ihn auf den sehenden Stein. Sehender Stein, da ist euch nichts Besseres eingefallen als ein umgedrehtes Spiegelei. Oder das ist, also,
und Manni kommentiert das ja auch selber richtig. Ob wir hier wohl richtig sind?
ist hier irgendwo ein Schalter? Kommt da irgendwas rausgefahren? Ja, aber irgendwie hat es das auch leider nicht. weiß ich nicht, das hat mich so ein bisschen bei dem vierten Fluch der Karibik, da gibt es ja auch diese Quelle der ewigen Jugend und die ist dann auch nur so ein zusammengeklöppelter Steinhaufen im Studio. Ja.
Genau, wir haben auf jeden Fall aber Gorgu, der jetzt auf dem Stein sitzt.
Grogu.
Gorgu, Georg. Ach Mann.
Man sollte noch sagen, dass er nicht landen kann, ne? Und deswegen die Razor Crest außerhalb parkt. Ein Fehler, wie sich später herausstellt. Und dann gibt es so eine schöne, kennt ihr den Film Rocketeer aus den 90ern?
Ja.
Ja, klar.
So eine schöne Sequenz, wo er ihn halt, also Baby Yoda oder Grogu oder Big G, wie ich ihn auch gerne nenne.
Little G.
Ja, halt so mitnimmt und das wird ja, also es passiert Baby Yoda in dieser Folge nochmal. Und das ist ein schönes Bild, wobei ich mir auch denke, Gott, der muss ja eine Binderhaut haben, der Junge. Unglaublich.
Was danach kommt, da war ich aber dann doch ein bisschen überrascht. Also es gibt ja dann zwei Wendungen quasi, Überraschung. Mhm. Einmal bekommen wir die Slave zu sehen, Bobas Schiff. Und da ist natürlich ganz klar, okay, der Boba ist da. Und gleichzeitig ist ja Manni total frustriert, weil ja nichts passiert, als er da Grogu auf den Stein gesetzt hat. Dann beginnt aber so ein Energiefeld zu wabern, was... Das ist ein bisschen lächerlich in der Folge. Ich glaube, er versucht es dreimal, ihn da rauszuholen. Ja. Und, glaube ich, dreimal wieder nach hinten geschleudert. Also irgendwann.
Ich muss ja sagen, als
muss er. Das mal kapieren, so.
Als er da im Vorfeld da irgendwie das abscannt und irgendwas sucht, dachte ich mir, ich würde es hier abfallen, wenn er jetzt so einen Münchlitz findet. Bitte werf mich eine Münche ein.
Was denn? Ja, das war echt irgendwie stumpf, als er da. Dreimal wie so ein Vollhorst gegen eine Wand läuft.
Vor allen Dingen ist er auch total untätig. Ich habe mir nachher dann aufgeschrieben in den Kommentaren, also in meinen Notizen, Mando macht endlich was.
Und dann passiert trotzdem nichts.
Ja, genau.
Ich fand es auch so schön, als er, also er sieht das andere Schiff und rafft halt, okay, durch das Kraftfeld komme ich nicht durch. Ich habe es jetzt mehrfach versucht. Und dann sagt er zu Grogu, pass auf, mach du dein Ding, ich verschaff dir Zeit. Ich muss aber sagen, dass Baby Grogu nicht so aussah, als würde er zuhören.
Ja, genau.
Nee, der war völlig im Avatar-Zustand so ein bisschen da auf dem Stein. Ja. Also, und später dann ist er ja auch relativ abwesend, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja, ja. Und naja, dann kommt es zur Begegnung zwischen Mandalorianer und es ist ein Boba.
Genau. Boba Fett.
Die Bitches wissen, wer der Boba ist.
Ja, ja,
ne? Die
Chabos wissen, wer der Boba ist. Ja,
ja. Ja, in dem Fall dann wirklich hier die, weil er ist ja nicht alleine, ne, wie sich dann herausstellt.
Ja, es gibt ein kurzes Standoff, ne, und dann wird gesagt, so von wegen, ja, ich will die Rüstung haben, ne, glaubst du denn in den Kodex? Kodex, scheißegal. Zur
Erklärung, er will nicht Mannys Rüstung haben, er will die seine Rüstung, also Bobas alte Rüstung, die ja Manny in der ersten Folge der zweiten Staffel von diesem, wie hieß er nochmal, Voss?
Cobb Vanth
war es.
Timothy Olyphant, genau, sag einfach.
Genau. Ja. Und dann stellen wir fest, dass Charaktere in The Mandalorian nicht sterben können. Und gerne mal zurückkommen scheinbar, weil wir haben dann nämlich die Scharfschützin zurück, die Fennec Shand, gespielt von Ming-Na Wen, und die hatten wir ja schon in der Folge, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben gehabt,
in der fünften,
genau, der Revolverheld aus der ersten Staffel.
Mhm. Eine Folge, an die ich nicht gerne denke.
Ich muss auch sagen, sie tauchte dann auf und es war also von der Reaktion der ganzen Beteiligten klar, okay, die hatte schon mal eine Rolle. Und es fiel mir nicht mehr ein, wo ich die kennen sollte.
Ich war auch so von wegen so, verdammt, scheiße, wo kennst du die jetzt her?
Ich habe mich eigentlich so einen Moment habe ich mich gefreut, dann dachte ich mir so später, so what, aber erst fand ich es irgendwie cool, weil das mag ich nicht an dieser fünften Folge der ersten Staffel, die ja auch von Dave Filoni ist und die für mich mit die schlechteste der ganzen Serie ist. Die taucht halt auf, ist irgendwie ein wahnsinnig interessanter Charakter und wird dann irgendwie direkt entsorgt. Und da gab es dann ja diese Andeutung, kurz vorm Abspann gab es diese Andeutung, wo sie da irgendwie liegt in der Wüste und dann hört man die Geräusche irgendwie von den Stiefeln. Und da haben ja viele Leute geahnt, was jetzt tatsächlich dann Sache ist. Es war Boba Fett, der sie da gerettet hat. Aber warum der da jetzt irgendwie mehrere Folgen anscheinend nur mit ihr in der Wüste abgehangen hat, ja, und jetzt erst irgendwie ehrlich, kommt.
Ich kann dir sagen, warum. Der hat ein Uhrwerk in sie eingebaut. Sie zeigt doch dann das, ihre
genau,
Wunde.
Genau, das dauert eine Weile.
Ja, und also er hat ja quasi aus ihr einen Cyborg gemacht. Also das erinnerte mich halt schon an die gute alte erste Trilogie mit Luke, der dann auch die neue Hand bekommt und man dann kurz sieht, so wie diese ganzen Stäbchen da ineinander greifen. Und dasselbe hat sie jetzt in groß, nicht im Handgelenk, sondern im Bauch. Und ich glaube, das war sehr aufwendig.
Und ich kann dir auch sagen, was quasi passiert ist, weil es gibt irgendwo in einem anderen Universum eine Miniserie über Boba Fett, wo er versucht, sein Raumschiff zurückzubekommen.
Oh, bitte nicht.
Naja, aber irgendwo muss er es ja wieder herhaben, weil die stand ja scheinbar ein paar Jahre irgendwo rum.
Aber ich, das ist nett, dass du es gerade ansprichst, weil ich muss mal ganz kurz was fragen, und zwar im Rückbezug auf die letzte Folge mit Ahsoka. Das habe ich ganz oft gelesen, darüber haben wir gar nicht geredet. Und es macht nämlich Sinn, nämlich ihr Auftritt wirkte so ein bisschen wie so, wir testen das mal aus, wie die Live-Action-Ahsoka ankommt und vielleicht machen wir eine Spin-Off-Serie. Ja. Und ich muss sagen, das macht für mich Sinn. Und als dann Boba heute hier aufgetaucht ist, dachte ich, oh nein, wir machen dasselbe. Aber dazu kommt es ja noch nicht. Also,
ne? Ja, aber so fühlt sich diese ganze Staffel bislang irgendwie an.
Ja, genau. Also ich dachte mir auch so, boah, dieser Kopf war ziemlich cool. Warum nicht? Ja,
sie probiert ihr eigene Serie. Oh, dann haben wir nachher so 10 verschiedene Star Wars-Serien.
Ja, heute bei den Tusken, weißt du? Bei Housewives of the Tusken.
Versteht mich nicht falsch, aber ich würde das irgendwie feiern.
Ja, aber es wirkt schon auch sehr forciert und hat irgendwie auch so ein Marvel-Vibe halt irgendwie, nur jetzt halt im Serienuniversum. Wenn man jetzt auch überlegt, was Disney Plus da jetzt auch mit den Marvel-Serien aufziehen will, es riecht irgendwie sehr danach. Also wenn du jetzt mal wirklich drüber nachdenkst, jede Folge fühlt sich eigentlich an wie so ein Teaser für was anderes, wenn du halt so eine bekanntere Figur hast, ne?
Wenn wir dafür mal einen Kinofilm bekommen, gerne.
Also ich muss sagen, Ahsoka-Spin-Off-Serie brauche ich jetzt nicht, aber ich glaube hier bei Housewives of the Tusken würde ich abfeiern, glaube ich. Das würde ich, ich glaube, doch, das würde ich mir mal angucken.
Boah, wenn aber jetzt echt dann Großadmiral Thrawn dann jetzt echt nur irgendwie in einer Ahsoka-Serie auftaucht, die dann jetzt erst noch produziert werden muss,
ja, das dann raste ich aus. Das wäre richtig scheiße. Ja. Aber so Bonanza auf Tatooine wäre schon geil.
Ja, aber das haben wir doch ja eigentlich schon jetzt gehabt.
Oh, zwei verletzte Bantas an
was
der
alten immer mit Eiche. Tatooine habt. Tatooine ist das mit Abstand kacklangweiligste Setting, was man sich überhaupt
ich ausdenkt. Glaube nicht, ich glaube nicht, dass Tatooine kacklangweilig ist. Ich glaube, Tatooine ist einfach verbraucht. Das ist das Problem.
Ja, das trifft es. Ja.
Dann
ausgelutscht.
Da kommen halt immer alle Fäden zusammen. Irgendwann wird es halt langweilig.
Ja, aber wenn es eigentlich ein Planet am Arsch der Welt ist, der irgendwie nie irgendwo eine Rolle spielt. Und irgendwie wird das immer mehr zum Zentrum der Galaxis, hast du das Gefühl.
Aber okay. Arsch der Welt. Es kommt dann dazu, dass Stormtrooper auftauchen.
Ja.
Mhm. Und ich weiß es auch gar nicht, wie diese Einleitung jetzt Arsch der Welt mit Stormtrooper zusammenhängt, aber
das ist überhaupt keinen Sinn mehr. Aber nice try.
Ja, ich weiß so nicht.
Ist Thomas nicht der König der Überleitung?
Es war er mal. Er ist müde geworden.
Ah, irgendwann wird man im Podcast müde.
Müde wie Boba Fett.
Weißt du, früher hat sich Thomas bei Überleitung noch Mühe gemacht. Mittlerweile ist es so nach dem Motto so, nee, dafür bin ich zu arm, zu reich und aber zu alt.
Müssen wir nicht kurz, ich meine, er ist ja so mega legendär, müssen wir nicht kurz über Boba sprechen?
Ja, ich würde da wirklich mal drüber reden, ganz kurz. Also wir haben ja eigentlich nicht viel Zeit, seitdem er in diesen Schlund gefallen ist und da irgendwie scheinbar ja wieder rausgekommen ist, wie auch immer. Das werden wir vielleicht auch mal erfahren. Und man sieht ihm ja auch in seinem Gesicht an, von wegen, ja, er ist vielleicht ein bisschen verdaut worden. Ne? Aber trotzdem ist er da. Und wir hatten ja lange Zeit wirklich wenig nur von Boba Fett überhaupt. Also wenn dann schon in den Legends, ich glaube, da gibt es auch Bücher und Geschichten noch und nöcher, was man da alles so lesen kann und finden kann. Aber jetzt im Kanon war seine Rolle ja eigentlich zu Ende. Und ich meine, in den Star Wars Filmen selbst hatte er nicht sehr viel zu tun und war auch nicht sehr erfolgreich. Und dann kam sein Vater dazu und seine Kindheitsgeschichte, da haben wir ein bisschen mehr erfahren. Und jetzt ist er wieder zurück. Das heißt, sie haben jetzt so einen Charakter geschaffen, der zwar irgendwie kultig ist, der aber noch eine leere Hülle also so eine leere Hülse ist so, die noch gefüllt werden kann.
Das fällt auch auf jetzt irgendwie, ne? Also ich meine, gut, das ist, also es ist schon cool, dass die Tamurera Morrison oder wie der Typ heißt, irgendwie ist ein Neuseeländer, glaube ich, ne? Ja. Den haben sie jetzt zurückgeholt, den dürften manche nicht nur als Jango Fett oder eben als gefühlte 1000 Klone aus den Prequels kennen, sondern vielleicht auch als Leuchtturmwärter aus Aquaman. also als Fuddy von Jason Momoa, der noch der größere Schrank ist. Finde ich cool, dass sie ihn wiedergeholt haben. Ich freue mich auch, wenn der Captain Rex noch spielen wird, jetzt in den verbliebenen Folgen.
Definitiv.
Ja. Und es hat auch irgendwie, dass der so abgeranzt und gealtert ist. Also man muss schon irgendwie zweimal hingucken, weil der schon echt gealtert ist.
Er wurde ja auch verdaut, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, das.
Ja, das sieht man. Das sieht man, dass der verdaut wurde. Ist die Frage, wovon? Von dem Sarlacc oder von der Zeit?
Wurde er vielleicht vom Sarlacc nicht nur verdaut, sondern auch gemästet? Na, okay.
Da kommen wir nachher dazu.
Ja, aber irgendwie ist es jetzt, ich kann es nur sagen, ich bin jetzt durch die Folge nicht zum Boba Fett-Fan geworden, auch wenn er mir hier in der Folge durchaus ganz gut gefällt, aber es fällt irgendwie auf, dass diese Figur eigentlich der Wind da drum eigentlich irgendwie ein relativ hohler Kult ist.
Wobei sie jetzt die Chance haben, das halt zu füllen, aber sie müssen es halt gut machen und nicht nur, die Rüstung gehört meinem Vater, deswegen trage ich die auch. Okay.
Mit einer eigenen Serie kommt dann irgendwie, ne? Ich meine, gut, wir müssen der Figur ja lassen. Er kam ja auch in Clone Wars vor, ne? Als Jugendlicher, der dann irgendwie Mace Windu killen wollte. Spoiler. Aber sonst ist doch da eigentlich nicht viel. Ich meine, gut, sie können jetzt irgendwie aus den gefühlten 1000 Romanen der Legends können sie da jetzt irgendwas wieder rekrutieren, aber ich weiß nicht, also eine Boba Fett-Serie würde mich wirklich überhaupt nicht interessieren. Und für das er mal irgendwie einen eigenen Film bekommen sollte, dachte ich mir so, nee, also da merkt man auch die Idee von einem eigenen Film, die kommt noch irgendwie aus einer anderen Zeit, als Disney Plus noch gar nicht denkbar war.
Also die Boba Fett-Serie, das könnte sein, aber die Serie schließt eher damit, dass ich mir jetzt glaube, dass die sich jetzt so ein Star Wars A-Team zusammenbauen.
Oh, das würde ich ja feiern, wenn die denn so eine neue Razor Crest zusammenbauen. Egal. Wollen wir mal zu der Schlacht dann kommen?
Ja, wie ich schon sagte, dann kommt Stormtrooper. Und sie haben was gelernt. Sie können jetzt rennen und schießen. Treppen tun sie trotzdem nicht, aber sie können es jetzt.
Die sind geupdatet mit Baby Yoda-Blut.
Aber können wir mal über diese Transporter reden? Was für ein Fassungsvermögen haben
die? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Weil am Anfang kommen da gefühlt so ein Dutzend raus, wo ich denke, okay, die passen da rein, das ist kein Problem. Genau. Und dann werden diese Dutzend halt eben abgemeuchelt, weil natürlich die beiden Mandalorianer und diese komischen Scharfschützen natürlich überlegen sind, weil die können halt treffen. Ne? Mhm. Und dann kommen halt eben noch mal 12 raus. Und dann dachte ich mir auch so, okay, wo waren die?
Dann sind noch mehr
eben?
Da und noch mehr da.
Ist das, kann man sich das vorstellen wie so eine Ameisenkönigin, die da drin ist und die ganze Zeit auf die Stormtrooper wirft? Es kommt dann aber noch ein anderer Transporter, halt mit noch mehr. Mhm. Und dann wird halt da gekämpft. Und Boba kämpft dann auch mit seinem komischen Nahkampfwaffe. Das ist so ein krummer, großer Kerzenständer oder so. Ich weiß es nicht.
Ich hab mir aufgeschrieben, Boba, finish him.
Ja, also der ist schon sehr martialisch. Also es ist immer noch Disney Plus. Also das sollte gesagt sein. Aber der ist schon sehr, finish him passt ganz gut. Denn nur K.O.-Schlagen reicht ihm nicht. Der muss schon noch dann hinterher die Spitze noch in den Körper reingerammt werden. Sonst macht er auch
Das fand ich auch ganz geil. Also anders als die anderen Szenen. weil die anderen Szenen sind ja eher nur so, die Stormtrooper laufen zwischen den Felsen rum und werden alle abgeballert. Ja. Außer zwei Dinge sind mir sehr in Erinnerung geblieben. Erstens, dass der Stormtrooper da an dem Lasermaschinengewehr nicht treffen kann, also wirklich überhaupt nicht treffen kann, also mega dumm ist, und dann halt von einem Stein zerquetscht wird. Das fand ich ganz witzig.
Das war eine schöne Indiana Jones-Referenz, wie ich finde.
Ja, das war ganz witzig. Stimmt. Und wir haben Stormtrooper-Mörser. Das ist auch neu.
Ja, hat über was gebracht, würde ich sagen.
Obwohl die so ein bisschen albern wirkten, die erinnert mich eher so an so Dinger, die man an Silvester auf die Straße stellt.
Wisst ihr, was ein Paradox ist? in der Welt der Stormtroopers, das ultimative Stormtrooper-Paradox, ja. Stormtrooper-Scharfschützen.
Wir sind die besten Schützen.
Ja.
Haben eine Ratio von, wir treffen alle 10 Mal.
Ich habe heute 3-mal geschossen und nur 4-mal verfehlt.
Man muss aber noch sagen, dass also dieses Rabiate, generell den Kampfstil von Bobba mochte ich tatsächlich. Also für Disney Plus relativ rabiat. Und ich finde tatsächlich, dass hier noch am ehesten so eine gewisse Handschrift tatsächlich von Rodriguez durchkommt. Ja. Also was ich zum Beispiel sehr krass fand, wenn er die irgendwie mit seinem Designer-Kronleuchter da zerfetzt. Oder Kerzenhalter, nicht Kronleuchter, übertreiben wir nicht. Da spratzt das Plastik von den Rüstungen der Stormtrooper irgendwie rum. Das war total seltsam und das hatte wirklich so einen Exploitation-Touch von Robert Rodriguez.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja, als die Stormtrooper angreifen, rennt Manni erstmal zu Baby Yoda, um ihn rauszuholen aus dem Kraftfeld. Und der wird dann erstmal K.O. Also er wird dann weggeschaut und ist dann erstmal K.O. Was ja, super ist, ja, weil so kann gehört die Show halt eben komplett Boba. Und dass man sich fragen muss, warum greift Manni nicht ein? Das fand ich irgendwie noch so. Manchmal auch so. Also ganz ehrlich, als der da zurückgeschleudert wird und K.O. ist, dachte ich mir, okay, das ist halt die Stunde von Boba. Und der hat sie genutzt und ist so viel sei verraten von meiner Seite. Ich fand die Action, wenn Boba kämpft, war gut, fand ich jetzt nicht überragend, aber war gut. Alles andere an Action an dieser Folge fand ich ehrlich gesagt irgendwie, wirkte auf mich so seltsam, uninspiriert, lustlos.
Aber es gibt eine ikonische Szene, da erkennt man die Handschrift von Robert Rodriguez auch wirklich sehr gut.
Die mit dem Gitarrenkopf.
Und zwar, wenn Fennec da von dieser Klippe runterspringt, rückwärts und nach hinten schießt und sich dann unten wieder abrollt. Das ist sehr typisch.
Stimmt.
Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, klar ist da Boba Fett und Mandalorianer und ein kleiner Yoda und Stormtrooper, aber für mich fühlte sich diese Folge nicht nach Star Wars an. Bin ich ganz ehrlich, die letzte Folge, die fühlte sich so super nach Star Wars an und hat das Universum auch gefühlt so ein bisschen erweitert, so mit dem Look und viel. Aber die Folge war, ich fand die jetzt nicht katastrophal. Ja, dafür war sie viel zu kurz. Ja. Aber ich saß hier, ich habe es mir angeguckt, aber da kam irgendwie nichts so richtig rüber. Also, wie ich schon sagte, also ich war echt erstaunt, dass das im Abspann stand, directed by Robert Rodriguez. Ich dachte,
ja, was halt auch so ungeschickt irgendwie wirkt an der Folge, dass dann hier jetzt irgendwie alles auf einmal passiert. Und ich muss sagen, ich fand das dann irgendwie fast schon ein bisschen unfreiwillig komisch, wie da erst dieser eine Transporter kommt, dann der andere und die stehen alle brav neben der Razor Crest. Also dachte ich mir echt, die bauen da so langsam so einen kleinen Bahnhof auf, ey. Also das so ein nach dem anderen und weißt du, das steht dann eben auch so sinnbildlich für das Ganze. Erst passiert halt überhaupt nichts und jetzt muss alles zapp, zapp abgehen und irgendwie gefühlte 1000 Parteien kommen jetzt irgendwie gerade mal ins Spiel. Ich meine, ganz ehrlich, hier mit Fennec Shand und Boba Fett, ich meine, was wissen wir großartig über die? Da ist ja nichts und ich muss sagen, Fennec Shand, eigentlich ein geiler Name. Die ist für mich tatsächlich irgendwie auch sehr verpufft, was ich dann auch unter dem Gesichtspunkt sehr lustig finde. Weiß nicht, ob ihr das irgendwie gesehen hattet, aber die Schauspielerin, diese Ming-Na Wen, die hatte vor 2-3 Wochen sogar zu einem Hashtag irgendwie aufgerufen, dass sie irgendwie zurück will in die Serie unbedingt, trotz ihres angeblichen Todes. Dann denke ich mir jetzt auch so, hat sie die Leute vorsätzlich verarscht?
Ja, das ist ja fies, ey.
Naja.
Ja. Du hattest es gerade schon gesagt gehabt, also Mando versucht ja dann, ich will mal Georg sagen, Grogu da rauszuholen und scheitert ja daran und wird dann K.O. oder sowas. Und dann versucht das ja das dritte Mal und dann checkt er endlich so, ah fuck, das geht nicht. Okay, dann tue ich jetzt mal was.
Das fand ich übrigens so lustig, weil wenn er dann auch wieder zu Grogu sagt so, ja du, ich gehe da mal und ich beschütze dich hier, du machst dein Ding hier, ne? Hörst du mir auch zu? Hallo?
Ja, vor allem 3 Sekunden später hört
ist,
das Schutzschild
genau, 3 Sekunden später ist das Schutzschild so aus und Baby Yoda ist halt müde und legt sich erstmal zu schlafen hin, weil er halt, also ne, der wurde wahrscheinlich, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber auf jeden Fall ist Baby Yoda müde
Ja, das ist dasselbe, was mit Luke passiert ist in Episode 8. Er hat sich einfach ausgemachtet.
Ja. Und dann ja, da ist es halt so, dass Fennec und Mando kämpfen und Boba ist halt weg. Da erfahren auch später, wo er ist. Ja, und dann auch wieder so okay Action-Szenen, aber insgesamt sehr austauschbar, kein Vergleich zu letzter Woche. Und dann kommt so vielleicht der größte Schocker als
Boba Dick.
Was?
Boba Dick.
Ja, als Boba zurückkommt in seine alten Boba-Fettrüstung. Und da fiel mir ein, da ist mir etwas aufgefallen, weil du hast diesen Vergleich. Mandalorianer, Boba Fett. Ich dachte mir so, nee, Boba Fett sieht scheiße aus. Sorry, sieht scheiße aus. Und ich meine jetzt nicht, weil das irgendwie angerostet ist, so, nee, das sieht scheiße aus, sorry. Das, ich will ehrlich sein, ich fand halt Boba Fett sah damals schon scheiße aus. Als ich damals Empire Strikes Back das erste Mal gesehen, dachte ich auch, was ist das für ein Lulatsch? Das sieht ja scheiße aus. Also, sorry, ich weiß, liebe Boba Fett-Fans, ihr mögt den, ich will es euch nicht wegnehmen, aber ich konnte diesen Hype halt nie verstehen und sieht halt scheiße aus, Punkt.
Ja, du mochtest ja auch Captain Phasma, glaube ich, nie, ne?
Wer mochte Captain Phasma? Ganz ehrlich, ich bin ein übergroßer Stormtrooper, der glänzt. Ne, super.
Ja, ich bin Wanne des Merchandise.
Ja. Ich meine, es sah ja irgendwie witzig aus, weil er hat ja dann doch so ein bisschen Bauch oder ist ein bisschen breiter geworden. Ich weiß es nicht so genau. Und dann sieht das halt so unfreiwillig komisch aus, wie diese Rüstung da so halbwegs drüber gelegt ist.
Kennt ihr diesen Teaser von Die Unglaublichen 1, wenn sich Mr. Credible versucht, seine alten Sachen anzuziehen?
So sah das auch
so aus. So muss es ausgesehen haben, wirklich im Inneren der Razor Crest bei Boba Fett.
Was ist denn noch? Warum passt die nicht mehr? Was ist denn hier los?
Ja, immer ist er dann so bauchfrei wie Mr. Incredible. wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, vielleicht war ich da an der Stelle auch zu dumm für die Serie, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe sogar einen Moment gedacht, dass er ein völlig neuer Charakter ist in der Szene. Dass das irgendwie Kopf-Fan wieder wäre. Das war total seltsam. Nee,
der ist dünner.
Ja, stimmt, Kopf-Wendt ist so das, was Boba irgendwie vor gefühlten Äonen war. Mhm. Aber was ihr auch gerade angesprochen habt, halt, dass ihr fällt es halt wieder auf und das wiederholt sich jetzt bestimmt schon zum zweiten oder mindestens schon zum dritten Mal, dass gewisse Szenen irgendwie nur funktionieren, wenn Mando irgendwie beschäftigt ist, abwesend ist oder halt einfach irgendwie nichts Aktives gerade beiträgt und das dann irgendwie diesen auftauchenden, sage ich jetzt mal, Gastfiguren die Bühne gehört, ne? Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine Schwäche, beziehungsweise das zeigt für mich eigentlich auf, wie rein funktional eigentlich auch der ganze Mando-Charakter ist, ne?
Ja.
Das hast du wirklich so gemerkt jetzt hier von wegen, ja, so, ja, okay, Baby Yoda, okay, du bist noch mit deinem komischen Skybeam beschäftigt, dann mache ich das, wozu ich hier angestellt werde und beschütze dich. Ja.
Die Stormtrooper fliegen auf jeden Fall wieder weg und dann kommt die große Stunde von Boba Fett und seiner komischen Rückenrakete. Und ich weiß, Thomas findet diese Rückenrakete toll. Ich finde sie albern. Sorry.
Ich finde die geil, ja.
Und er schafft
ich fand
es halt,
die Szene geil.
Er schafft es halt wirklich mit einer Rakete, beide Frachter zu, also aus dem Himmel zu holen. Mhm. Und dann dachte ich wirklich, weil was muss ich sagen, ich dachte wirklich, dass Boba Fett auf die Razor Crest abgeschossen hat. Weil kurz danach wirklich, also aus dem Nichts, die Razor Crest war bam, und so eine Rakete. Ich dachte mir so, hä? Hat er zwei Raketen abgeschossen? Ne? Ist das so? Ist das? Ne? Und dann kommt halt raus, dass über ihn Moff Gideon schwebt und der dann seine dunklen Truppen, wie es heißt,
Dunkeltruppen.
Ja. Das klang albern im Deutschen.
Ja, das klang richtig albern. Ja.
Und das sind halt so komische. Das ist eine Mischung aus diesen Jinro-Soldaten, Iron Man und Stormtrooper.
Ja, aber richtig Iron Man, ey. Ne? Also,
und die fliegen halt runter und machen wir es kurz, sie entführen halt Baby Yoda. Ne?
Aber können wir mal eine Schweigesekunde für die Razor Crest halten?
Ach Gott, ja. Für die Netze.
Die ist jetzt weg.
Ach ja.
Ja, die aber ganz ehrlich,
ziemlich austauschbar.
Ich finde, es wird dann gleich auch später klar, was sie da vorhaben. Weil die Razor Crest ist bekannt. Aber noch bekannter ist halt das komische Schiff von Boba. Mhm. Und ich greife mal vorweg, Boba sagt halt, okay, wir haben ja diesen Deal gemacht, du gibst mir die Rüstung und dafür helfe ich dir beim Beschützen des Kindes. Jetzt ist das Kind weg, das heißt, ich stehe in deiner Schuld und wir suchen jetzt das Kind. Und die Razor Crest ist, wie gesagt, ja, aber dieses Schiff von Boba ist ikonischer.
Ja.
Und das ist jetzt erstmal das neue Team. Mando, Boba und diese Fennec. Dann holen sie in der nächsten Folge dann noch diesen Mix, da kommen wir gleich zu. Und die bauen sich halt so ihr eigenes L-Team auf. Oder wie immer der heißt, warum könnte ich einfach kein Heinz heißen? Ist ja schon.
Und am Ende
der multiple dann, Mix aus Schweinjalem. Ja.
Genau, und dann stellt sich Manni am Ende dann hin so, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Ja, genau. Genau. Und dann kommt irgendwie raus, Fennec hasst es zu fliegen und muss dann irgendwie mit
vorbei.
Muss K.O. gemacht werden, ja.
Fandet ihr eins nicht irgendwie auch ironisch, als da Manni da irgendwie traurig in den Überresten seiner Razor Crest da irgendwie rumfischt und dann diesen Speer rausholt?
Nee.
Das Einzige, was übrig geblieben ist, dann denke ich mir so, warum hast du den nicht im Kampf eingesetzt?
Und die Kugel.
Ja, und die Kugel, ganz ehrlich, ich sage euch voraus, der nimmt die Kugel, steckt sie ein und ich bin mir sicher, es kommt irgendwann zu irgendeinem Moment, wo Baby Yoda ihn angreift und mit dieser Kugel schafft er es, zu Baby Yoda durchzudrängen und ihm zu zeigen, ich bin's, dein alter Freund. Werde ich mit euch.
Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein, dass der dann, ich meine, wenn man jetzt auch überlegt, was jetzt mit Grogu jetzt irgendwie passieren wird wahrscheinlich. Also die Folge, die gibt ja irgendwie jetzt schon die Marschroute für die restliche Staffel vor, was das angeht, ne? Mhm. Und es ist auch irgendwie, ich denke, was absehbar sein wird, ich glaube, Boba Fett wird sich vielleicht irgendwie für ihn opfern oder was für Manni und also er wird das hier auf jeden Fall nicht überleben und dann wird Manni irgendwie der neue Captain der Slave One, darauf läuft es hinaus.
Glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass sich Boba Fett sterben lassen.
Ich glaube auch nicht.
Ich glaube, dass es kann durchaus sein, dass er das Schiff bekommt. Ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass die längere Zeit zusammen sind. Also jetzt nicht als Paar, sondern als Kollegen. Und dass sie dann Boba Fett entweder für seine Spin-off-Serie herausschreiben oder dass sich einfach freundschaftlich die Wege trennen, sodass man Boba Fett in Staffel 4, 5 und 6 immer mal wieder hinzufügen kann. Ich glaube nicht, dass sie ihn sterben lassen. Ich würde es begrüßen. Ich glaube wirklich, das würde ich begrüßen. Andererseits, wenn sie ihn sterben lassen, ich meine, sie haben ihn schon mal sterben lassen. Wir wissen, wie das geendet ist.
Ja, vor allen Dingen wäre das ja auch irgendwie blöd. Dann haben sie ihn jetzt gerade wieder eingeführt und alle sind so hyped, so, oh, Boba ist zurück. Und dann, jetzt ist er richtig tot.
Ja, dass Manni halt so das Erbe von ihm antritt. Wobei jetzt so generell dramaturgisch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hätte diese Folge hier nicht eigentlich auf der Mitte der Staffel kommen müssen und nicht erst irgendwie als Folge 6?
Also ich muss sagen, irgendwie diese Folge wirkt zum einen wie so eine Endfolge, also das wäre auch so, ich hätte mir auch nicht gewundert, wenn die jetzt Schluss gemacht hätten. Ja, mit diesem Cliffhanger für die nächste Staffel. Sie wirkt auch wie ein guter, also es wäre auch, glaube ich, ein ganz guter Startschuss gewesen für die neue Staffel. Das ist die Mission für diese Staffel halt. Mhm. Aber so jetzt, so kurz nach der Mitte der Staffel, wirkt sich schon irgendwie seltsam. Ja, finde ich schon.
Es wirkt nicht rund. Es wirkt nicht rund, weil du also hättest dann.
Narrativ ist halt echt der Wurm drin.
Ja, das hätte denen auch noch mal mehr Zeit gegeben, jetzt dieses Team zu etablieren, weil sonst, also so werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge eine Befreiung haben und dann einen Heist quasi, um
definitiv
Grogu zu retten. Haben. Und da wird auch keine Zeit sein, dass wir die Charaktere so ein bisschen besser kennenlernen oder die Dynamik dieses A-Teams dann. Und das finde ich jetzt schon schade, weil das hätte ich gerne gesehen.
Ja, die haben einfach in den ersten Folgen einfach viel zu viel Zeit verplempert. Rechnet einfach mal die Laufzeit der ersten beiden Folgen zusammen, da kommt ihr fast auf 2 Stunden. Na, also 40 Minuten, 50 Minuten, weiß ich nicht, 100, 110 Minuten, da kommt ihr locker drauf. Und ich meine, was ist in der Zeit passiert? Die Nummer mit dem Krayt-Drachen, wo dann Boba irgendwie scheißegal auftauchte und dann halt der Spinnenscheiß. Und jetzt fällt ihnen das gewaltig auf die Füße. Also du merkst auch, ich meine, wir haben doch alle erwartet, wir haben auf keinen Fall eigentlich erwartet, dass der blöde Tempel da jetzt schon kommt. Weil das eben die Erzählweise der Serie ist, von wegen, oh, Baby Yoda, Durchfall oder wir müssen irgendwo Not tanken oder was auch immer. Und jetzt ändert sich total die Erzählweise der Serie.
Ja.
Das wirkt fast schon wie in Ich stoße wirklich mal das Tor auf. Das wirkt wirklich schon eigentlich wie in der letzten Staffel Game of Thrones, wo du auch in der vierten, fünften Folge plötzlich so ein Bruch hattest von der Erzählweise her. Ne? Also eigentlich direkt nach der langen Nacht war da so ein richtiger Bruch und da musste plötzlich alles zack, zack, zack gehen. Und das hier ist eigentlich so das Äquivalent zu der vierten Folge der letzten Staffel Game of Thrones.
Was das hast du mittlerweile auch, ne? Also die springen ja dann auch ganz schnell, oder ja, das neue Team dann zu Nevarro, zu dem Vulkanplaneten. Und
ja, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die da hinspringen.
Genau, so hingebeamt und gehen dann auf die Cara Dune ja zu, also Manny dann halt, die ja mittlerweile das Angebot der Republik angenommen hat.
Warum auch immer, vorher hat sie irgendwie drauf geschissen.
Da kommt ja das, was du schon gesagt hattest, du, dass er halt erstens Hilfe braucht und zweitens ja seinen Plan verfolgt, indem er ja den Mayfield, gespielt von Bill Burr, ja zurückholen will, der ja in der Folge 6 der Gefangene aufgetaucht war. Genau, also da bin ich, es werden jetzt so Figuren wieder zurückgeholt. Ich meine, das hatten wir ja mal kritisiert, dass so Figuren dann auftauchen und dann weg sind. Wobei ich das jetzt auch kritisiere, dass die jetzt so rausgepickt werden, wie so Rosinen, so von wegen, die brauchen wir jetzt nochmal, dann holen wir die doch mal zurück. Ja, das wirkt halt auch ein bisschen komisch. Und am Ende haben wir ja noch Moff Moff, den wir ja auch nochmal ganz kurz sehen. Wobei die Szenen fand ich dann ganz lustig, wo Grogu sich so ein bisschen austobt mit den beiden Stormtroopern.
Ja, also wir sehen halt Moff Gideon in seinem Schiff, der halt einen Gang entlang geht und dann zu einer Zelle und da drin ist halt Grogu, Baby Yoda, Big G, ja, der halt mit der Macht so zwei Stormtrooper verprügelt, was Moff Gideon sehr amüsiert, mich übrigens auch.
Ja.
Und ja, aber leider macht das Baby Yoda sehr müde. Er hat übrigens die Stormtrooper nicht getötet. Er hat ihn nur böse wehgetan. Mhm. Und ja, dann labert halt Moff Gideon, zeigt sein schwarzes Schwert, was Baby Yoda sehr faszinierend findet. Da muss also irgendeine Verbindung sein. Und dann wird halt Baby Yoda mit Betäubungsschuss ins Land der Träume geschickt. Und dann sagt Moff Gideon, man soll ihm Handschellen anlegen. Und da habe ich mich gefragt, oh, die gibt es verschiedene Größen. Ist aber interessant. Und wir sehen dann auch wirklich, wie er dann diesen Handschellen da liegt. Und dann,
hol mir die Babyhandschellen. Okay, sorry.
Ja, ich dachte mir dann wirklich so, welche Größe denn?
Ja, das hatte für mich so echt, kennt einer von euch die alte Trickserie Alfred Jodocus Quack?
Ja. Yeah.
Wo der irgendwie auch in Ketten gelegt wird beim König. Und die Kette geht um seinen, also das ist irgendwie so ein ganz normales Ding halt mit so einem, ja mit eigentlich eine Fußfessel, aber der ist halt so ein kleines Küken, dass das komplett um seinen Körper rumgeht.
Aber eine Sache möchte ich hier noch gerne ansprechen.
Was, ja, dass Moff Gideon sagt, dass Baby Yoda der Spender ist?
Nein, das wissen wir ja schon. Das ist ja völlig uninteressant.
Das habe ich mir umsonst aufgeschrieben.
Wobei die Theorie, die wir ja eigentlich hatten mit diesen Figuren, die da im Hintergrund standen bei Moff Moff, als er das letzte Mal zu sehen war, von wegen Supersoldaten, das hat sich ja nicht erfüllt. Das sind quasi super Roboter. Aber die erklärt ja auch so ein bisschen, dass die Macht ihn schläfrig macht, also müde macht, wenn er die Macht sehr doll einsetzt. Und wenn man sich so ein bisschen mal zurückdenkt an die Momente, wo Yoda sehr stark seine Macht nutzen musste, war das genauso.
Ja,
das hat quasi was mit der Rasse zu tun. Ja, das fand ich ganz witzig.
Generell einfach auch mit der Macht. Wobei ich muss dann, ich weiß nicht, also ich mochte die Szene, aber hier ist für mich dann auch nochmal deutlich zutage getreten. Also ich meine, wir haben ja jetzt zwar noch nicht alles gesehen, wir werden jetzt vielleicht dann auch durch diesen Baby Yoda heißt, was auch immer, Befreiung, werden wir dann jetzt vielleicht ein bisschen mehr von ihm sehen, aber irgendwie ist Giancarlo Esposito echt verschenkt. Weil, ich meine, ich mag den Schauspieler echt gerne, bin jetzt halt auch Better Call Saul geschädigt gerade aktuell, aber ich meine, hätte der keinen Umhang, selbst in Star Wars wirkt der Kerl, als würde er einen Maßanzug tragen. Und er ist total verschenkt. Ich meine, jetzt überlegt euch mal, der ist dann jetzt irgendwie bis zum Finale noch dabei. Und es kann sein, dass im Finale Großadmiral Thrawn dann eventuell kommt. Und dann ist Moff Gideon komplett egal. Und dafür hat man so einen großartigen Schauspieler wie Giancarlo Esposito
verheizt. Und wir wissen nichts von der Figur.
Nee, gar nichts. Ja, das ist halt wieder nur so ein Filler, genauso wie das wird genauso ablaufen wahrscheinlich wie mit Werner Herzog in der ersten Staffel. Er ist halt einfach nur wieder so ein Strohmann für den noch größeren Mods und in Staffel 3 oder 4 kommt dann Palpatine zwischendurch mal wieder, weil man ja Thrawn noch einen draufsetzen muss. Keine Ahnung. Naja.
Oder diesen Thrawn heben sich halt auch für die Spin-off-Serie von Ahsoka.
Ja, wäre vielleicht sogar besser, dann können wir
das war richtig ärgerlich, ja.
Ja, ja, es ist, ach, das, also so geil ich das auch fände mit Thrawn, aber es wäre irgendwie scheiße, wenn er jetzt hier auftaucht und das halt Moff Gideon irgendwie völlig, völlig bedeutungslos macht und entwertet. Und zum anderen ist es ärgerlich, wenn er in die Ahsoka-Serie ausgelagert wird, aber vielleicht auch besser, als wenn er jetzt hier irgendwie auftaucht und einfach nur dann am Ende der große Obermotz ist, wo man dann irgendwie noch mal ein Jahr drauf warten muss. Also es ist irgendwie alles sehr zwiespältig und frustig. Wobei ich zugeben muss, ich bin trotzdem gespannt auf diese Folge nächste Woche, die ja wieder inszeniert wird von diesem Rick Famujiva, wo man dann auch direkt halt weiß, warum Bill Burr wieder mit an Bord ist, ne? Weil und ich muss zugeben, mir hat die Folge von Rick Famujiva, also das ist vielleicht mit meine Lieblingsfolge immer noch von der Serie, wobei es hier dann jetzt halt, es wird wahrscheinlich was sehr, sehr Ähnliches werden wie in Staffel 1, ne? Wieder, weiß ich nicht, es war irgendwie wieder von einer Gefängnisstation oder altes Gefängnisschiff, was auch immer die Rede, und das wird sehr, 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 sehr ähnlich werden wie in der ersten Staffel.
Ja, ich hoffe einfach, dass sie da noch mal ein bisschen Inhalt mit reingeben. Ne? Was sind die Motive denn überhaupt? Wie ist dieser ganze Zusammenhang? Warum gibt es da noch Rest vom Imperium? Wie konnten die sich verstecken? Was machen die da eigentlich? Und ich meine, wir sind mittlerweile in Staffel 2, gleich beim Ende von Staffel 2. Ja. Wann wollen sie denn da jetzt endlich mal ein bisschen was reingießen?
Tja, ja. Du hast halt irgendwie nagt so langsam bei mir derselbe Verdacht halt wie bei den bei der Sequel-Trilogie, ob sie wirklich so einen Plan haben, wo das alles hinführen soll. Ich gut, man hatte gehört, dass Robert Rodriguez irgendwie eine Folge inszenieren würde, wo halt diese ganzen Parteien irgendwie aufeinander clashen. Aber man hatte eigentlich erwartet, dass das Finale wäre und jetzt nicht irgendwie auf zwei Drittel, wo dann jetzt irgendwie nochmal dann völlig jetzt irgendwie eine neue Marschroute vorgegeben wird. Also es passt dramaturgisch einfach überhaupt nicht, finde ich. Nee, also das, ja, schwierig. Ja.
Mal gucken, was jetzt noch kommt. Zwei Folgen haben wir noch.
Ich will aber nochmal betonen, dass ich die Folge gar nicht mal unbedingt, also schlecht fand ich die auf keinen Fall. Aber ich weiß nicht, also Robert Rodriguez, da hätte man irgendwie mehr mitmachen können. Ist also hin und wieder schimmert seine Handschrift durch, Thomas, das stimmt schon, besonders in den Kampfszenen. Aber so insgesamt war das irgendwie echt so eine, keine Ahnung, wir haben irgendwie eine Folge übrig. Ach ja, ruf mal Robert Rodriguez an, der wollte doch schon immer Star Wars machen. Jetzt haben wir aber nur das für ihn. Ja.
Wobei lustig wäre ja gewesen, wenn Boba mit so einem Koffer angekommen wäre. Hier habe ich mein Musikinstrument drin. Bam, bam, bam,
bam. Die Razor Crest ist vernichtet. Das Einzige, was übrig ist, ist diese Beskar-Gitarre.
Es hat einfach was gefehlt. Es ist ein Robert Rodriguez-Produkt ohne Danny Trejo. Daran liegt es. Der hätte auftauchen müssen.
Stimmt. Das wäre witzig gewesen.
Nee, der war einer der Stormtrooper. Das war der Stormtrooper, der nicht gerannt ist und geschossen hat, weil er gesagt hat, mach ich doch dran.
Ja. Nee, er steckte bestimmt in allen Death Troopers drin, so wie Mickey Rourke am Ende von Iron Man 2. Ach Gott, ja.
Ich glaub, bin mal gespannt,
was Yumik hierzu sagt dann. Ja.
Ich möchte ganz Grüße. Kurz zum Schluss noch sagen, ich bin sehr stolz, dass es geschafft hat, Dominik diesen Cast zu bestreiten, ohne ein einziges Mal John Favreau zu erwähnen.
Stimmt.
Ja, das Drehbuch ist von ihm und das merkt man in jeder Sekunde.
Okay. Ja, okay.
Wollt ihr noch ein Fazit ziehen? Also, okay, ich hatte meinen Spaß mit der Folge, aber viel zu kurz und viel zu viel. Das ist irgendwie anstrengend.
Ja, ich will ehrlich sein, für mich die bislang enttäuschendste Folge der zweiten Staffel.
Ja. Oh, vor den Spinnen noch?
Ja, irgendwie bei den Spinnen war noch irgendwie was für mich was von Interesse da war. Ne, aber das hier heute war für mich einfach nur ein Schulterzucken. Keine katastrophale Folge. Davon blieb die erste oder die zweite Staffel verschont bislang. Aber also nicht nur, weil ich mir von Rodriguez ein bisschen was anderes erwartet hätte. Das war einfach so, boah, nee, ich fand's ja so unglaublich redundant wirkte das alles. So inspirationslos, ohne Esprit, ohne Werf. Und vielleicht hätte ich die Folge besser gefunden, wenn die Folge davor nicht so stark gewesen wäre.
Ja, daran liegt es vielleicht auch mit dabei. Ich muss auch sagen, das hat dann irgendwie auch so ein bisschen meine Theorie jetzt tatsächlich in Schwanken gebracht, von wegen, dass die teilweise bescheidenen Drehbücher von Jon Favreau irgendwie durch eine gute Regie aufgewertet werden können. Und dass ausgerechnet Robert Rodriguez daran jetzt nicht scheitert. Aber was?
Ich freue mich auf die Kommentare.
Ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Rick Famuyiwa, da ich mochte unglaublich einfach diese Folge von ihm in der ersten Staffel. Bin gespannt, was jetzt hier kommen wird. Oder wie er das irgendwie variieren wird, weil es eigentlich nochmal dasselbe Thema ist. Ja.
Okay. Hören wir durch, oder?
Ich freue mich auch auf die Kommentare. Ja.
Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, genau, kommentiert fleißig, also was ihr von der Folge gehalten habt, ob ihr es gut fandet, schlecht fandet, ob wir blöd sind, ob wir super sind, gerne. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und warum's du?
Weil wir es verdient haben.
Yeah.
Nach dieser Folge zumindest. SP,
also wirklich.
Ja, wieso? Passt doch zur Folge.
Genau, ja. Stimmt. Genau, ich sag schon mal tschüss und übergebe an euch beide.
Ja, ich dringel mich vor und sage, ja, ihr kennt das ja, Twitter, Instagram, Facebook und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.